Bibelheise.
Es gibt in der Geschichte des Christentums keine mächtigere Gemeinde als die der Apostelgeschichte. Und es gibt auch keine Gemeinde, die mehr bedrängt und verfolgt wurde als die der Apostelgeschichte.
Es grüßt euch Carlos Waldo. Liebe Hörer, danke, dass wir wieder einmal gemeinsam diese Bibelreise weiterführen dürfen. Und wir machen uns jetzt wieder auf diese Bibelreise mit einer weiteren Betrachtung aus der Reihe der Evangelien. Wir wandern weiter durch das Buch des Johannes und richten nun unseren Blick auf das 16. Kapitel, das vom Auftrag des Heiligen Geistes handelt. Professor Luisa Young bringt das Thema »Die Macht des Geistes«. Ohne das Wirken des Heiligen Geistes gibt es nämlich überhaupt kein Christenleben und eine Bekehrung wäre unmöglich. Dennoch gibt es eine Menge aufrichtiger Leute, die falsche Vorstellungen darüber haben. Es wäre Zeit, uns aus dieser Verwirrung zu lösen, glaubt ihr nicht auch? Lasst uns also hören, was da kommt.
Ja, liebe Hörer, auf unserer letzten Strecke der Bibelreise haben wir über die Schwierigkeiten der Jünger mit einer Welt geredet, die Christus und seine Lehren hasst. Und der Anfang des 16. Kapitels bringt nun eigentlich den Abschluss davon. Es heißt hier, dass Jesus diese ganzen Fragen erörtert hat, damit seine Jünger nicht darüber stolpern. Jesus sagt die Verfolgung des christlichen Glaubens voraus und erklärt, ihr werdet aus den Synagogen verstoßen werden und es kommt die Zeit, da man meinen wird, Gott einen Dienst zu erweisen, wenn man euch umbringt. Sie werden das tun, weil sie weder den Vater noch mich kennen. Und ich sage euch das, damit ihr, wenn es soweit ist, euch erinnert, dass ich euch gewarnt habe. Ich habe euch das nicht gleich zu Anfang gesagt, weil ich damals bei euch war. So sind also die Aussichten für den echten Christen gar nicht einfach. Wer sein Herz dem Wort Gottes und der Person Christi öffnet, muss verstehen, dass das Evangelium etwas kostet, dass es für die Nachfolge Jesu einen Preis zu zahlen gibt und dass wir immer auf Schwierigkeiten stoßen werden. Das reine Evangelium wird also niemals besonders volkstümlich sein. Gegenüber diesen schwierigen Umständen nun, als Jesus im Begriff ist, seine Jünger zu verlassen, wie er es angekündigt hat und ihnen diese Nöte voraussagt, betont der Text die Person des Heiligen Geistes und hebt sein Werk und seine Macht hervor. Und so wollen wir uns gemeinsam diesen Text aus Johannes 16 ansehen. Jesus sagt dort, wenn ich nun zu dem gehe, der mich gesandt hat, fragt mich keiner von euch, wo gehst du hin? Weil ich euch das gesagt habe, ist nun euer Herz voller Trauer. Aber ich versichere euch, dass es zu eurem Wohl ist, dass ich fortgehe. Wenn ich nicht ginge, dann käme der Berater nicht zu euch. Zur Erinnerung, wir hatten schon erklärt, dass dieser Berater auch Tröster genannt wird. Es ist der Heilige Geist, der die Kirche oder die Gemeinde leitet und der gekommen ist, nachdem Christus sein Werk hier auf dieser Erde vollendet hat. So sagt Jesus nun, ich gehe, weil dann der Heilige Geist gesandt wird und er kommt. Wenn der Heilige Geist kommt, was soll er dann tun? Viele Leute haben allerhand seltsame Vorstellungen über den Heiligen Geist. Kürzlich stieß ich in einer Zeitung auf ein Gebet an den Heiligen Geist. Und was da stand, zeugte von allerhand Glauben und frommer Einstellung, aber auch von einem Mangel am besseren Verständnis dessen, was der Heilige Geist nun wirklich ist. Wir müssen uns darüber klar sein, dass der Heilige Geist die dritte Person der Dreifaltigkeit ist, oder wie es auch oft heißt, der heiligen Dreieinigkeit. Entgegen der Vorstellung vieler Leute ist dieser Geist nicht etwa eine Art Energie oder ein jenseitiger elektrischer Strom. Der Heilige Geist ist eine Person. Er ist göttlich und wenn er sich mit seiner Macht offenbart, ist seine Aufgabe das, was Jesus nun hier beschreibt. Lasst uns also genau hinhören, denn es ist wirklich wichtig, das zu beachten. Wenn er kommt, wird er die Welt von der Sünde überführen. Die erste Aufgabe des Geistes, das sollte man beachten, besteht darin, uns von der Wirklichkeit der Sünde zu überzeugen. Sünde ist der Zustand des Menschen, der von Gott getrennt ist und den Willen Gottes übertritt. Sünde besteht nicht nur darin, Dinge zu tun, die Gott missfallen, oder sich vom Gesetz Gottes abzuwenden. Wir werden mit einer Neigung zum Ungehorsam geboren, die viele als Ursünde bezeichnen. Der Geist überzeugt uns nun davon, weil kein Mensch von sich aus seine eigene Sünde anerkennen würde. Man sieht das an der Schwierigkeit, jemanden von seinen eigenen Fehlern zu überzeugen und an der Art, wie man dann versucht, sich zu verteidigen und zu rechtfertigen. Wenn nun jemand tatsächlich beginnt, seine Fehler, seine Sünde und seine Anfälligkeit zu erkennen, dann ist das ein Mensch, auf den der Heilige Geist einwirkt. Diese Aufgabe der wirksamen Macht des Heiligen Geistes besteht darin, den Menschen von seiner eigenen Sünde zu überzeugen. Danach heißt es hier im Text, überzeugt der Heilige Geist von der Gerechtigkeit. Was ist Gerechtigkeit? Wenn ich nun in der Lage bin, mein eigenes Versagen vor Gott in Ordnung zu bringen, und dieses Versagen ist eben meine Sünde, meine Trennung von Gott, meine ethische Anfälligkeit, wie kann ich dann als gerecht gelten? Tatsache aber ist, dass der Heilige Geist uns davon überzeugt, dass die Gerechtigkeit, oder besser die Rechtfertigung, in Christus zu finden ist. Christus ist unsere Gerechtigkeit. So wirkt der Heilige Geist in uns, um uns von unserer eigenen Sünde zu überzeugen und auch von der Rechtfertigung, die uns in Christus Jesus gewährt wird. Außerdem heißt es hier, dass der Geist auch wirkt, um die Welt vom Gericht zu überzeugen. Das heißt, dass Gott letztlich in die menschliche Geschichte eingreifen und das Gericht über alle bringen wird, die sein Gebot der Vergebung ausgeschlagen haben. Jesus erklärt das noch weiter, indem er sagt, dass der Geist von der Sünde überzeugt, weil die Menschen nicht an mich geglaubt haben. Es gibt also einen Zusammenhang zwischen Sünde und Unglauben insofern, dass der Mensch Christus ablehnt und in seiner Sünde beharrt. Und weiter heißt es, über die Gerechtigkeit, denn ich gehe zum Vater und ihr werdet mich nicht mehr sehen. So erklärt Christus die Gerechtigkeit Gottes, weil er alles vollbracht hat und deshalb nach seinem Tod und der Auferstehung zum Vater zurückkehrt. Und wegen des Gerichtes, denn der Fürst dieser Welt ist bereits gerichtet. Das heißt, das Gericht kommt und ist über die Person Satans schon gefällt. Das bedeutet, dass das Gericht wahr ist und über alle kommt, die gleich wie der Satan von Gott getrennt leben. Dann sagt Jesus, dass er noch viel zu sagen hätte, dass es die Jünger aber jetzt nicht verkraften könnten. Aber er betont alles, wozu der Heilige Geist fähig ist. Hier zeigt sich eine andere Seite der Macht des Heiligen Geistes, nämlich, wenn der Geist der Wahrheit kommt, wird er euch in alle Wahrheit leiten. Er wird nicht von sich selbst ausreden, sondern nur das sagen, was er hört. Und er wird euch verkünden, was kommt. Er wird mich verherrlichen, denn er wird von dem empfangen, was mein ist, und es euch verkünden. Alles, was dem Vater gehört, ist auch meins. Darum habe ich gesagt, dass der Geist von dem Meinen nehmen und es euch kundgeben wird. In Kürze werdet ihr mich nicht mehr sehen, aber bald darauf werdet ihr mich wieder sehen. Dem Geist geht es also darum, uns zur Wahrheit hinzuführen, das heißt, die Wahrheit des Wortes Gottes, die Wahrheit über Christus. Darauf läuft das Wirken des Geistes hinaus. Jeder, der mit der Wahrheit Gottes über Christus in der Schrift nicht klarkommt, ist fern vom Geist. Der Geist wirkt, um Christus zu verherrlichen und um zu zeigen, dass Christus ganz eng mit dem Vater verbunden ist. Und Jesus kommt hier sogar auf die Endzeit zu sprechen, wenn er sagt, dass sie ihn nicht mehr sehen, aber später doch wieder sehen würden. Dabei bezieht er sich auf sein zweites Kommen. Nun wollen die Jünger das etwas besser verstehen und stellen darüber Fragen. Und Jesus antwortet, ich sage euch, dass ihr weinen und klagen werdet, die Welt aber wird sich freuen. Ihr werdet traurig sein, aber eure Traurigkeit wird sich in Freude verwandeln. Er beschreibt das mit dem Bild der Frau, die bei einer Geburt Schmerzen leidet, aber wenn das Kind da ist, vergisst sie den ganzen Schmerz und freut sich, weil ein Kind zur Welt gekommen ist. So wird das auch mit den Jüngern sein. Dieses »In Kürze werdet ihr mich nicht mehr sehen« bezieht sich auf den Tod Jesu, wenn er von ihnen genommen wird. »Jetzt trauert ihr«, heißt es in Vers 22, »aber ich werde euch wiedersehen und ihr werdet euch freuen und niemand wird euch diese Freude nehmen.« An jenem Tage werdet ihr mich nichts mehr fragen. Ich versichere euch, dass mein Vater euch alles geben wird, was ihr in meinem Namen bittet. Bisher habt ihr nichts in meinem Namen gebeten. Bittet und ihr werdet empfangen, damit eure Freude vollkommen sei. Jesus verspricht, später bei seinen Jüngern zu sein und sagt, dass der Vater alles in Händen hat und dass sich ihre Traurigkeit in Freude verwandeln wird. Etwas, das nur durch die Macht des Heiligen Geistes möglich wird. Jesus bestätigt, dass er zum Vater geht. Nachdem dann Jesus dies alles deutlich erklärt hat, sagen die Jünger, nun redest du frei heraus und nicht in Bildern. Vers 29. Jetzt verstehen wir, dass du alles weißt und man dich nicht zu fragen braucht. Deshalb glauben wir, dass du von Gott kommst. Jesus bemerkt darauf, so, jetzt glaubt ihr an mich. Es kommt die Stunde und ist schon da, dass ihr alle verstreut werdet und ihr werdet mich allein lassen. Ich bin aber nicht allein, denn der Vater ist bei mir. Immer langsam, sagt Jesus, der Kampf, das Leid und die Not kommen noch auf euch zu. Und wir, liebe Hörer, sind als Christen in einer ähnlichen Lage wie die Jünger. Wie viel Leid, Bedrängnis und Tod erleben wir doch, obwohl wir Christus kennen. Das gehört aber alles zum Weg des Christentums im Neuen Testament. Jesus sagt weiter, macht euch keine Sorgen. Warum? Ich habe euch dies alles gesagt, damit ihr in mir Frieden habt. Seid bereit. In dieser Welt, und das geht uns, liebe Hörer, ebenso an, habt ihr Not, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Ja, liebe Hörer, dieser große Sieg kommt nur durch die Macht des Heiligen Geistes.
Nach dieser Ausführung kommen wir nun zu den Fragen an Professor Louis Sayong über Johannes Kapitel 16. Wie konnten die Jünger denn glauben, wenn doch der Heilige Geist bis dahin noch nicht gekommen war?
Ja, das scheint auf den ersten Blick etwas schwierig zu sein. Tatsächlich redet Jesus hier davon, dass der Geist kommen soll, dass er aber nicht kommt, solange Jesus selbst nicht fortgegangen ist. Und es ist doch der Geist, der den Menschen von der Sünde, der Gerechtigkeit und dem Gericht überzeugt. So steht es doch im Bibeltext. Und wieso wird dann jemand glauben, solange der Heilige Geist noch nicht da ist? Wäre das eine andere Art von Glauben? Um das zu verstehen, müssen wir bedenken, dass es für die Leute ja keine Neuigkeit ist, an Gott oder sein Heil zu glauben. Bereits im ersten Mosebuch heißt es, dass Abraham Gott glaubte, und das wurde ihm zur Gerechtigkeit gerechnet. Und um das zu verstehen, müssen wir feststellen, dass der Geist von Pfingsten ab auf eine andere Art erscheint, wie es Apostelgeschichte 2 berichtet. Da bricht die sogenannte Zeit des Geistes an, in welcher er derjenige ist, der in der Gemeinde der Gläubigen wirkt. Das heißt aber nicht, dass der Geist vorher abwesend war. So heißt es zum Beispiel in Johannes 14,17, dass der Geist der Wahrheit nicht von der Welt empfangen werden kann. Dann heißt es aber weiter, ihr kennt ihn, denn er lebt mit euch und wird in euch sein. So wirkte der Geist gewissermaßen schon im Leben der Jünger, wenn auch in anderen Umständen als bei seinem vollen Dienst. Es ist wie im Falle von Jesus. Die Existenz Jesu begann nicht erst bei seiner Geburt. Er war schon vorher da. Sein Auftrag aber, sein Dienst unter den Menschen als das Mensch gewordene Wort Gottes, begann, nachdem er unter uns geboren wurde.
Nun heißt es hier in Johannes 16, Vers 6, wenn er kommt, wird er die Welt von der Sünde, der Gerechtigkeit und dem Gericht überzeugen. Wenn nun der Geist überzeugt, warum bekehrt sich dann die Welt nicht so, wie wir es uns wünschen?
Nun, die Frage hat in der Tat Hand und Fuß und beschäftigt auch viele. Worum es hier nun geht, ist, dass unser Text in erster Linie die Art des Werkes des Heiligen Geistes beschreibt. Wenn heute vom Heiligen Geist die Rede ist, dann denkt man oft nur an irgendeine wunderbare Offenbarung, an Heilungen, Zungenreden und dergleichen. Dabei besteht aber die Hauptaufgabe des Geistes darin, die Bedeutung des Werkes Christi Jesu zu offenbaren. Der Geist wirkt mitten in der Welt, die Menschen zu überzeugen. Gleich darauf aber erklärt der Text, dass dieses Wort damit zu tun hat, dass die Menschen daraufhin keine Ausrede mehr über das Werk Christi haben werden, weil der Geist es ihnen vollständig dargelegt hat. Das heißt, nachdem der Geist eindeutig und überzeugend seine Botschaft mitgeteilt hat, wird sich niemand mehr Gott gegenüber hinausreden können. Zunächst wirkt er hier in der Welt und danach wirkt er unter jenen, die wirklich überzeugt wurden und an Christus glauben, also in seinen Jüngern.
Ich bin auch etwas verwirrt mit dem 17. Vers aus Kapitel 16. Jesus sagt, ihr werdet mich eine kurze Zeit nicht sehen, und dann kurz darauf werdet ihr mich wiedersehen. Ein wenig und dann wieder ein wenig. Das ist verwirrend.
Nun, einen Augenblick und wir werden das schon gleich klären. Man muss hier auf den Zusammenhang achten. Wenn Jesus sagt, ihr werdet mich bald nicht sehen, dann meint er das, was die Jünger immer noch nicht aufnehmen und verdauen konnten, nämlich, dass er getötet und von ihnen genommen würde. Dann sagt er, dass die Jünger ihn kurz danach wiedersehen würden, und da streiten sich die Gelehrten, denn ganz unmittelbar ist ja da doch die Auferstehung Jesu gemeint. Und diese wurde bestätigt, die Jünger selbst haben sie nachgewiesen und bezeugt. Da haben sie ihn zu ihrer großen Freude wirklich gesehen. Deshalb sehen viele hierin die Erfüllung und das ist auch das Natürlichste. Andererseits aber meinen viele auch, dass sich das auf das zweite Kommen Jesu am Ende der Zeiten bezieht. Es mag sein, dass der Schreiber hier beide Gedanken verbindet, also seine Auferstehung als Bestätigung der Verheißung und dabei seine Darstellung des zukünftigen Lebens nach seinem zweiten Kommen. So sollte man das verstehen.
Was hier in Kapitel 16 mitgeteilt wird, ist ja ein Ansporn für uns. Jesus spricht von der Anwesenheit des Heiligen Geistes, der Freude im Heiligen Geist. Aber in Vers 33 kommt er dann auf Nöte zu sprechen und spricht uns Trost zu. Wenn nun der Heilige Geist so mächtig ist, warum müssen wir dann durch so viele Nöte hindurch?
Ja, es stimmt schon, dass die Macht des Geistes und das Wirken Gottes in unserem Leben uns nicht vor Nöten bewahrt. Es gibt in der Geschichte des Christentums keine mächtigere Kirche als die Urgemeinde in der Apostelgeschichte. Ebenso gibt es keine, die mehr Bedrängnis und Verfolgung erlitten hat als die der Apostelgeschichte. Man kann gegenüber der Wirklichkeit des Evangeliums nicht gleichgültig bleiben. Die Macht des Geistes befreit uns nicht von den Bedrängnissen. Im Gegenteil, er lässt es zu, dass wir ihnen auf verschiedene Art und Weise ausgesetzt werden. Gott will uns zeigen, dass es im Leben nicht darum geht, dass er uns von Nöten und Schwierigkeiten befreit, sondern dass wir lernen, damit umzugehen. Das ist wichtig für unser Wachstum und die Bildung unseres Charakters, damit wir bessere Menschen werden.
Nun scheint es hier in der Art, wie der Heilige Geist beschrieben wird, dass er gewissermaßen zweitrangig und dem Vater und dem Sohn unterstellt ist. Ist er jemanden unterstellt? Wie verhält sich diese Dreieinigkeit?
Eine gute Frage. Viele Leute fühlen sich hier verunsichert und meinen, der Heilige Geist sei eine Art Kraft oder Magnetismus oder einfach ein geistlicher Einfluss im Gottesdienst. Andere wieder stellen sich den Geist als eine Emanation Gottes vor, eine Art göttlicher Substanz. Nichts dergleichen. Der Heilige Geist ist die dritte Person der Dreifaltigkeit. Dazu gehört diese Aufgabe, den Vater und den Sohn zu verherrlichen. Was aber mit dem Werk des Vaters, des Sohnes und des Geistes in einer Weise zusammenhängt, die man in der Theologie Wirtschaft der Dreifaltigkeit nennen kann. Das bedeutet, dass sie verschiedene Rollen spielen und verschieden wirken, aber grundsätzlich und gemäß dem Wesen selbst der Dreifaltigkeit des Vaters, des Sohnes und des Geistes, oder wie sich die Gelehrten ausdrücken, ontologisch, sie gleich in Macht und Wert sind. Sie lieben sich von Ewigkeit her. Die Rollen der Dreifaltigkeit in der Geschichte der Menschheit sind verschieden, aber keiner ist dem anderen wesentlich unterstellt.
Vielen Dank für die guten Antworten. Und nun zum Abschluss dieser Betrachtung.
Heute haben wir uns auf der Bibelreise mit Johannes Kapitel 16 beschäftigt. Unser Thema lautete die Macht des Heiligen Geistes. Und wir haben hier, liebe Hörer, gesehen, wie Jesus seinen Jüngern ansagt, dass er sie verlassen wird und dass er danach den Heiligen Geist senden würde, jenen Ratgeber, welcher die Welt von der Sünde, der Gerechtigkeit und dem Gericht überführen würde. Wir haben hier gesehen, wie Gott auf die übernatürliche Weise durch den Heiligen Geist wirkt. Wenn wir jemanden mit Christus oder mit Gott bekannt machen wollen, greifen wir oft zu Argumenten und meinen, dies oder jenes beweisen zu müssen. Sicher sollen wir uns auch mit allen unseren Sinnen einsetzen. Das ist durchaus richtig und nützlich. Aber das wirkliche Werk Gottes und eine echte Bekehrung geschehen nur durch die Macht des Heiligen Geistes.
Und hier endet für heute unsere Bibelreise. Wir verabschieden uns bis nächste Woche am gleichen Sender zur gleichen Uhrzeit.